ARD. SWR Kultur. Forum.
Algorithmus und Alltag. Wie wird KI die Welt verändern? Mit Bernd Lechler. Hallo. Alle reden von künstlicher Intelligenz und was sie können oder anrichten wird, Krankheiten heilen und den Klimawandel stoppen oder auch Demokratien gefährden und Chaos lostreten. In London diskutieren heute und morgen auf dem AI World Congress Fachleute über unsere Zukunft mit KI. Ähnliche und noch größere Gipfeltreffen gibt es dieses ganze Jahr über zwischen San Francisco, Amsterdam und Doha. Und doch spüren wir irgendwie wenig von einer KI-Revolution. Klar, es gibt ChatGPT, aber keine selbstfahrenden Autos, keine Roboter auf der Baustelle, keine App, die Ärztin oder Anwalt wirklich ersetzt. Was also ist der Stand? Was kommt wirklich auf uns zu? Und wann und was sind die Risiken? Darüber diskutieren in dieser Sendung Professor Oliver Bendel, Technikphilosoph und Wirtschaftsinformatiker an der Fachhochschule Nordwestschweiz, Dr. Manuela Lenzen, Wissenschaftsjournalistin und Buchautorin, sowie Lena Sophie Müller, Digitalexpertin von der Berliner Initiative D21. Frau Müller, Sie sind da seit über 10 Jahren Geschäftsführerin und beschäftigen sich mit den gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung und beraten auch Ministerien, etwa im Beirat Junge Digitale Wirtschaft. Muss man uns wachrütteln beim Thema KI? Unterschätzen viele Menschen, was da schon bald auf uns zurollt?
Erstmal herzlichen Dank für das Gespräch und die Einladung. Ja, ich glaube, dass es an vielen Stellen aktuell eher so ist, dass die Menschen die da anstehende oder eigentlich schon laufende Transformation ein bisschen unterschätzen. Es ist für uns allerdings als Verein für die digitale Gesellschaft auch ganz spannend zu beobachten, dass Gesellschaft auf diese KI-Entwicklungen schon ein bisschen anders reagiert, als das noch bei anderen Themen waren. Wir merken das zum Beispiel, wenn wir abfragen, ob die Menschen den Begriff künstliche Intelligenz kennen. Das machen wir jedes Jahr. Und sehen, dass da einfach die Raten der Menschen, wie viele Menschen das kennen, deutlich schneller steigt, als das bei anderen Technologieveränderungen war, wie zum Beispiel Cloud Computing oder Cookies, wo man die ja andauernd immer als kleinen Pop-up im Browser hat. Und das ist schon etwas, wo wir sehen, die Menschen können es ausprobieren. Man kann in diese kleinen AI-Chats hineingehen, sei das jetzt ChatGPT oder Claude AI, und kann es einfach mal ausprobieren. Und da, durch dieses Ausprobieren, entsteht natürlich auch bei den Menschen spürbar ein Gefühl für diese Technologie. Ist allerdings noch ein kleiner Ausschnitt nur.
Herr Professor Bendel, zu Ihren Schwerpunkten gehören auch Informations- und Maschinenethik. Was macht Ihnen beim Thema KI gerade Hoffnung oder Sorgen?
Ja, seit Ende 2023 bin ich total fasziniert von multimodalen Sprachmodellen. Das sind Sprachmodelle, die verschiedene Formate einlesen können oder ausgeben können. Und zum Beispiel sehr stark sind darin Bilder, in der Regel sind das Standbilder, und in Zukunft auch Bewegtbilder zu analysieren und zu evaluieren. Und wir haben zum Beispiel Ende 2023 eine App getestet mit generativer KI für Blinde, und Blinde können sich ihre Umgebung beschreiben lassen. Und was ganz spannend ist, das sind nicht nur Fakten, das sind auch Haltungen von Menschen zum Beispiel oder die Atmosphäre eines Raums. Und ich sehe hier sehr viel Potenzial, und wir treiben das in anderen Projekten auch weiter. Ich sehe hier auch schon das erste Problem. Wir haben die App gefüttert mit Meisterwerken der Kunst, wie Der Ursprung der Welt von Gustave Courbet aus dem Jahre 1860. Und die App hat sich geweigert, das zu beschreiben.
Das ist ein Akt, ein weiblicher Unterleib, ne, den manche heute noch provokant finden.
Genau, und das möchte die App nicht. Und das halte ich für ein Riesenproblem, weil dadurch wird dem Blinden wieder etwas genommen. Also zuerst wurde ihm aus welchen Gründen auch immer das Augenlicht genommen, und jetzt wird ihm diese Eigenständigkeit genommen. Und meine eigene Arbeit hat sich dramatisch verändert. Ich unterrichte ja, und meine Studierenden geben fast nur noch Arbeiten ab, die mit generativer KI erstellt wurden. Und ein Riesenproblem ist, die Schwächen, die ich früher erkennen konnte und die ich besprechen konnte mit den Betroffenen, die werden zugeschmiert. Also, sie sind sicher weiterhin vorhanden, aber ich erkenne sie nicht mehr. Und sprich, ich kann meinen Studierenden nicht mehr helfen.
Es gibt, Frau Lenzen, den sogenannten Gartner-Hype-Zyklus, wonach eine neue Technologie nach ihrem Bekanntwerden erstmal mit übersteigerten Erwartungen beladen wird. Und dann kommt das sogenannte Tal der Enttäuschung, wenn alles doch nicht so toll funktioniert oder nicht so schnell, wie man dachte. Dann der Pfad der Erleuchtung und dann erst folgt das Plateau der Produktivität. In welcher Phase befinden wir uns wohl gerade bei der KI?
Ja, ich glaube, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Viele sagen, man ist über den Hype-Cycle gerade ein Stückchen drüber weg. Es gibt so etwas wie ja, eine Begegnung mit der Realität durch das Ausprobieren, das ja auch schon angesprochen wurde, dass man eben doch feststellt, man muss schon gut fragen, um gute Antworten zu bekommen. Man muss gut prompten, um interessante Bilder zu bekommen und nicht immer das ewig Gleiche. Aber ich glaube, die Technologie schleicht sich doch jetzt immer stärker in immer mehr Bereiche ein. Und die große Revolution, die vielleicht im Hintergrund stattfindet, ist nicht unbedingt die, die sich jetzt manifestiert im Ausprobieren von Chatbots, sondern im Einbinden dieser Modelle in Geschäftspraktiken. Also da sieht man vielleicht nicht alles direkt auf den ersten Blick. Insofern würde ich sagen, über den großen Hype sind wir jetzt vielleicht ein bisschen hinweg. Und es ist jetzt gerade dabei, sich so in die Anwendungsphase einzuschleichen.
Ich meine, es gibt ja Erhebungen, wonach viele Berufstätige unterschätzen, mit wie viel KI-Unterstützung sie jetzt schon arbeiten. Also ist sie verbreiteter, als man gemeinhin denkt? Und was für Fälle sind das dann?
Es ist grundsätzlich ein interessantes Phänomen, dass wir nennen das immer den Vogel-Strauß-Effekt, dass die Menschen grundsätzlich sagen, ja, ich glaube, da kommen große Veränderungen auch auf die Berufswelt hinzu in den kommenden Jahren, aber sie sehen die nicht bei sich selbst. Und das ist, glaube ich, mitten ein Stück weit der Punkt, den auch Frau Lenzen angesprochen hatte, dass die sichtbare Veränderung, die wir im Textbasierten über die Chatbots haben und vielleicht auch noch in der Bildgenerierung, wo die Menschen das ausprobieren, da gibt es natürlich noch einen großen Bereich, der in der Produktion und durch die Integration in Geräte vonstatten gehen wird. Und diese Veränderung wird unterschätzt. Und was aber schon spannend ist, was ja diskutiert wird, ist, früher dachte man, naja, das werden jetzt vor allem Tätigkeiten, simple Tätigkeiten sein, die ersetzt werden. Und jetzt stellen wir fest, naja, es ist eigentlich alles, wo sehr viel Logik im Spiel ist. Herr Bendel hat das gerade schon angesprochen, ne? Das wissenschaftliche Arbeiten. Das geht aber auch in die Bereiche zum Beispiel Wirtschaftsprüfer, Juristen und all diese eher in unserer Gesellschaft hochbezahlten Jobs und hoch angesehenen Jobs. Das sind an vielen Stellen Berufe, die sich sehr stark verändern werden und wo die Tätigkeit sich stark verändern wird und wo man auch schauen muss, ja, wie entwickelt sich das? Und da sind wir noch gar nicht in dem Bereich, wenn künstliche Intelligenz und Robotik zusammenkommen. Das wird nochmal eine ganz andere Entwicklungsphase sein, wo wir nochmal andere Berufe sehen werden.
Da kommen wir auch noch drauf auf die Robotik. Da ist der Herr Bendel auch Spezialist. Aber um nochmal bei der Arbeitswelt zu bleiben und das ein bisschen konkreter zu machen. In der Welt war letzte Woche eine Schlagzeile, warum Angestellte sich jetzt Sorgen machen sollten. In Amerika hieß es, da gehen Experten davon aus, dass künstliche Intelligenz in den nächsten 5 Jahren die Hälfte aller Einsteigerjobs für Büroangestellte vernichtet und eine Arbeitslosenquote von 20% erzeugt. Und wenn man dann aber den Artikel las, dann entpuppen sich diese Experten als nur einer. Und das wiederum ist Dario Amodei, der Chef von Anthropic, dem großen KI-Unternehmen, der ja ein Interesse daran hat, KI als mächtig und unaufhaltsam darzustellen. Was machen wir mit so einer These? Was ist da dran, Frau Lenzen?
Sie erstmal vorsichtig betrachten. Diese Thesen hören wir jetzt ja auch schon seit langer Zeit. Und was ich eigentlich immer wieder sehe, ist, dass der Arbeitsmarkt ja nicht so ein monokausales Geschehen ist. Es sind sehr viele Faktoren, politische Faktoren, wirtschaftliche Faktoren, die auf den Arbeitsmarkt Einfluss haben. Und jetzt zu sagen, die eine Technologie wird den Arbeitsmarkt um so und so viel Prozent verändern, ist zumindest heikel. Wirtschaftliche Entwicklungen sind da sicher auch sehr wichtig dafür, wie viele Personen von welchen Firmen dann eingestellt werden, welche Stellen ausgeschrieben werden. Und es gibt zumindest auch Berichte, dass es genau auch Entwicklungen gibt, die in die Gegenrichtung gehen, dass Firmen gedacht haben, okay, wir brauchen jetzt die und die Personen nicht mehr, das macht jetzt der Bot oder das machen die verbleibenden Personen mit Hilfe der Bots und zum Teil dann aber doch wieder zurückrudern, weil die Kundenzufriedenheit dann doch nicht so ist, wie man sich das gewünscht hätte, weil die Bots, die mit den Kunden interagieren, dann doch falsche Antworten geben, unvollständige Antworten geben, unpassende Antworten geben oder auch die Kunden dem System nicht vertrauen. Es ist ja die eine Frage ist, was leistet die Technik? Die andere Frage ist, was trauen die Menschen der Technik zu, wenn der Mensch dann den Eindruck hat, er hat jetzt von einem Bot sich, ich weiß nicht, eine Reise entwickeln lassen, dann gibt es Umfragen, die zu dem Ergebnis kommen, dass die Menschen das zwar dann erstmal hinnehmen, aber das nicht so richtig glauben, dass sie dann denken, sie müssten jetzt nochmal sich von einem Menschen bestätigen lassen, dass der Bot wirklich eine gute Antwort gegeben hat. Also es ist auch so dieses Zusammenspiel von, was glaubt man der Technik Und auf der anderen Seite, was kann die Technik leisten? Und da gibt es durchaus auch Firmen, die inzwischen wieder zurückrudern und sagen, es gibt so viel Beschwerden, es gibt so viel Grund nachzuarbeiten, wenn man diese Bots dann an den Start schickt und sehr viel von der künstlichen Intelligenz, von generativer künstlicher Intelligenz machen lässt, dass es vielleicht am Ende doch mehr Zeit spart, es direkt von Menschen anständig machen zu lassen.
Ich glaube, man muss diese Frage auch nochmal diskutieren vor dem Hintergrund des Fachkräfte- und Arbeitskräftemangels in vielen Branchen. Im öffentlichen Dienst werden über eine 500.000 Beschäftigte fehlen. Das sind die neuen Zahlen vom Deutschen Beamtenbund im 2025. Und es ist schwer, an vielen Stellen dort Personal zu bekommen. Und da kann natürlich künstliche Intelligenz und der Einsatz von generativer KI, wenn das gut und klug gemacht ist, auch eine Abmilderung genau dieses negativen Effektes haben. Und das sehen wir in verschiedenen anderen Branchen auch. Also nehmen wir zum Beispiel die IT-Kräfte, die sehr begehrt sind bei vielen Firmen. Und da gibt es ja von Salesforce, aber auch von Anthropic zum Beispiel, die Hinweise, dass man jetzt an vielen Stellen Entwickler und Entwicklerinnen einsparen kann, weil das Coding oder Teile davon über KI-Modelle entstehen können. Das heißt, es hat auch mal, man muss es auch betrachten, dass es einen positiven Effekt haben kann, weil uns an vielen Stellen in bestimmten Branchen Fachkräfte und Arbeitskräfte fehlen.
Einer dieser Bereiche ist auch die Psychotherapie. Ne? Menschen mit Problemen müssen lange auf einen Termin oder einen Therapieplatz warten. Und da wird auch viel über KI als Therapeutenersatz gesprochen. Kann das funktionieren, auch wenn sie öfter Unsinn erzählt und das ein heikles Gebiet ist und als Mensch man doch am liebsten mit einem menschlichen Gegenüber daran arbeiten möchte?
Also ich sehe das wirklich sehr skeptisch. Die ganze Chatbot-Entwicklung hat ja damit eigentlich angefangen. Also Joseph Weizenbaum wollte eigentlich demonstrieren, dass Chatbots nichts für die Therapie sind oder nichts für psychologische Beratung sind. Und er war dann sehr entsetzt, als die Menschen, die Probanden Zutrauen fassten, sich scheinbar Freundschaften entwickelt haben. Und er wurde dann zum großen Computerkritiker oder Gesellschaftskritiker, wie er es nannte. Das ist lange, lange her. Das war in den 60er Jahren. Und ich würde sagen, einige seiner Beobachtungen treffen immer noch zu. Wir haben es hier mit Simulationsmaschinen zu tun. Natürlich können die auch in diesem Bereich wunderbar simulieren und fantasieren. Und ich möchte mal so sagen, es gibt Situationen und Bereiche, wo solche Therapie-Chatbots helfen können. Wir fokussieren immer auf Konflikte, auf Katastrophen, auf Situationen wie Marsflüge und so weiter, wo man so etwas mal einsetzen kann. Und es kann helfen. Wir machen auch Projekte in Gefängnissen und die Insassen haben sich gewünscht, solche Buddies zumindest zu haben. Ob das dann Therapeuten-Chatbots sind, sei noch dahingestellt. Also für solche speziellen Angelegenheiten, ja. Aber wenn es wirklich um längerfristige Therapie geht, sollte immer ein Mensch im Loop sein. Es sollte immer jemand das Ganze begleiten und dann auch korrigieren, wenn etwas in die falsche Richtung läuft. Und es gibt natürlich über die GPTs allein schon Tausende, Zehntausende von Therapie-Apps, die man sich einfach aufrufen kann und mit denen man Probleme besprechen kann. Und das halte ich für ein großes Problem, weil jeder auf der Welt kann diese GPTs erstellen und auf den Markt werfen. Und dann glaube ich, ich habe hier einen Sachverständigen, dem ich mich anvertraue, der meine Probleme löst. Und das könnte dann in die komplett falsche Richtung gehen. Zumal, wenn ich mich scheinbar befreunde mit diesem Chatbot und glaube, dass nicht nur ich Gefühle habe, sondern auf der Gegenseite auch Gefühle sind, dann läuft alles in die falsche Richtung.
Ich glaube, das ist an dieser Stelle auch ein Stück weit auch mal ein Spiegel der Realität ist. Also auch hier wieder so ein bisschen dieser Realitätscheck, dass Sie haben das in der Moderation der Frage ja schon gesagt, an vielen Stellen fehlen Psychologen, Psychotherapeuten. Und deswegen ist es so, dass erstmal wir wahrnehmen müssen, dass es Untersuchungen gibt. Es gab im Harvard Business Review dazu eine Untersuchung, die erstmal einfach angezeigt hat, dass sich die generative KI von einem vorwiegend technischen Hilfsmittel hin zum emotionalen oder persönlichen Begleiter ein bisschen entwickelt. Das ist erstmal einfach eine Untersuchung, wie die Menschen diese Technologie annehmen und wofür sie sie verwenden. Und da ist es einerseits so, dass der Zugang zu Psychotherapeuten und Psychologinnen und Psychologen einfach nicht so einfach geht, es sehr lange Wartelisten gibt. und die Menschen anscheinend für sich erstmal erkennen, ich bin da in meinen geschützten vier Wänden, ich habe die Möglichkeit, ich muss mir keine Blöße geben, es gibt keinerlei Hürde vielleicht des Gegenübers und sie nehmen es erstmal an. Ich stimme da Herrn Bendel total zu. Das bringt natürlich auch Herausforderungen und Probleme mit sich, weil die Chatbots, die aktuell frei verfügbar auf dem Markt sind, natürlich für diese Anwendungsfälle nicht gemacht wurden. Und in einer perfekten Welt, wenn ich sie mir malen könnte, würde ich mir wünschen, dass jeder Mensch Zugang zu der medizinischen oder psychologischen Beratung hat, die er oder sie braucht. Aber in der realen Welt ist es leider so, dass wir diesen Zugang nicht haben und Menschen anscheinend hier erstmal eine Hilfe finden. Von daher kann man, glaube ich, auch hier einen positiven Aspekt sehen.
Und wenn wir jetzt nochmal die nicht geistigen Tätigkeiten ansprechen, die vielleicht durch KI unterstützt oder ersetzt werden können, ist denn das Handwerk noch ein KI-freier Bereich oder wird es bleiben, Herr Bendel? Wird KI auch Wände mauern oder Fliesen verlegen?
Auf jeden Fall und gar nicht schlecht. Wir reden ja im Moment viel über Allzweckroboter, zumindest unter diesem Namen werden die vermarktet. Ich nenne mal Figure One, Figure Two, Digit, Apollo und so weiter. Apollo darf ich in Kürze besuchen in Berlin. Und was die im Moment machen, sie tragen Kartons herum oder Kisten. Und wenn man aber etwas genauer hinschaut, sieht man schon eine extreme körperliche Bewegungsfähigkeit, erstaunliche motorische Fähigkeiten. Und konkret auf Ihre Frage hin, ja, absolut. Also man kann solche Allzweckroboter dann auch nehmen, um Wände zu mauern. Und wenn er vom Gerüst fällt, ist es nur ein Sachschaden. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Die Frage ist natürlich, ob hier nicht andere Roboter oder andere Maschinen vielleicht die bessere Wahl sind. Also ich denke jetzt an 3D-Druck. Damit kann man auch Gebäude errichten. Aber nochmals, ja, ich fürchte, Allzweckroboter oder überhaupt Roboter mit integrierter KI. Und wir sprechen jetzt hier wiederum von generativer KI, von multimodalen Sprachmodellen. Wir sprechen auch von Weltmodellen, in denen diese Roboter trainiert werden. Und diese Kombination wird es ausmachen, dass wir tatsächlich auch im Handwerk Roboter haben werden.
An welchen Zeitrahmen denken Sie da?
Ja, ich bin da immer optimistisch, pessimistisch. Und es wird ja oft gesagt, der Roboter, der die Spülmaschine ein- und ausräumt, das dauert noch Jahrzehnte. Ich fürchte nicht. Ich denke, in 5 Jahren wird schon vieles umgesetzt sein.
Das ist auch, was Expertinnen und Experten unter dem Themenfeld sagen, wenn wir über diesen ganzen Bereich Physical AI sprechen, und da würde ich auch Herrn Bendel nochmal zustimmen wollen, das Spannende an dieser Kombination von Robotik und künstlicher Intelligenz ist, dass wir quasi einen technologischen Stand erreichen, in dem es Robotern möglich wird, in der physischen, für Menschen gemachten Welt sich zu bewegen. Also nicht in speziell für Roboter gebauten Fabriken oder so, sondern wirklich zukünftig im Straßenleben, in unseren Wohnungen, in Restaurants. Und ein bisschen ein Vorbote ist zum Beispiel, wenn man in San Francisco sich anschaut, wie die autonomen Fahrzeuge sich im völlig normalen Straßenverkehr mittlerweile bewegen können und auch von den Menschen angenommen werden, dann kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Und ich glaube, da müssen wir in Deutschland auch noch mal stärker hinkommen, dass wir Roboter-Begegnungsräume im Alltag schaffen, sodass Menschen merken, ach Mensch, das kann ja eine echte Hilfe sein. Und an vielen Stellen passiert das auch bereits, zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen, wo soziale Roboter, oder wie werden so genannt, soziale Roboter, also die mit den Bewohnerinnen und Bewohnern interagieren. Da sammelt man Erfahrung, sowohl die Nutzenden als auch die Menschen, die es einsetzen zur Therapie.
Das klingt, als würden Sie sagen, wir sind in Europa und gerade auch in Deutschland in diesen Dingen zu zögerlich.
Ja, ich glaube ja. Eigentlich haben wir da sehr gute Voraussetzungen, sei das im ganzen Bereich Mechatronik, in unserer Stärke in der Industrie und Co. Aber wir sind aus meiner Sicht viel zu zögerlich, diese Dinge im Alltag auszuprobieren. Also es gibt zum Beispiel ein sehr konkretes Beispiel eines kleinen Lieferroboters, der hier in Deutschland eingesetzt werden sollte auf der Straße, der zum Beispiel Post oder kleine Pakete ausliefern sollte. Und da gab es hier einfach keine Zulassung, weil man gesagt hat, die Straßenverkehrsordnung sieht das nicht vor. Der wurde dann in anderen Ländern eingesetzt. Und da müssen wir aus meiner Sicht einerseits mutiger werden, weil es wichtig ist für die deutschen und die europäischen Firmen, dass sie das im Alltag ausprobieren können und in der realen Welt ausprobieren können. Aber es ist auch wichtig für die Gesellschaft, Berührungspunkte und positive Erfahrungen zu haben. Und meine ganz persönliche, das ist jetzt natürlich anekdotisch, aber meine persönliche Erfahrung ist, ich war jetzt zum Beispiel gerade auf dem Biobauernhof in der Nähe von Nürnberg und da wurden kleine Servierroboter mit eingesetzt. Das sind jetzt ja noch gar nicht autonom fahrende Roboter, sondern die fahren nach einer Logik und nach Markierungen. Aber alle, sowohl die Kinder als auch die Besucher, fanden das erstmal positiv interessant und dann wurde das sehr, sehr schnell einfach, ja, als ob da ein Tisch steht und dann stand da halt ein Roboter. Also es wurde sehr gut angenommen und diese Erfahrungen sind, glaube ich, für die Gesellschaft wichtig.
Ich bin absoluter Meinung und ich träume seit ein paar Jahren von Roboterparks, wo wir mehrere hundert Roboter ausprobieren können. Und es kann ja nicht sein, dass es immer nur Zufall ist, dass wir Servier- oder Transportroboter dieser Art begegnen, sondern wir bräuchten sowas wie Rust oder im schönsten Falle auch Jurassic Park, irgendwas dazwischen, wo die Leute auf solche Roboter treffen. Jurassic Park soll jetzt nicht in die falsche Richtung führen. Also wir wollen ja nicht Roboter haben, die jetzt über uns herfallen und so weiter. Aber wo die Spannung da ist, das wäre doch toll. Also wir gehen zu einem Park, probieren Roboter aus und wir finden es aufregend. Das meine ich damit. Ich führe auch Gespräche hier in der Schweiz, um sowas aufzubauen. Vielleicht schaffen wir das irgendwann bei Zürich. Aber es ist ein langer Weg und ein Problem ist, wir haben in Europa kaum eine Infrastruktur. Wir können uns 200 Roboter besorgen von China, von Japan, aber wir können die hier nicht reparieren oder unterhalten. Und das ist ein Riesenproblem. Wir bräuchten erstmal Infrastrukturen für die Robotik, um sowas wirklich aufbauen und betreiben zu können. Und zum Transportroboter für Nahrungsmittel und so weiter möchte ich noch was sagen. Wir haben das in der Schweiz getestet. Starship Technologies waren die Geräte. Wir haben es wieder eingestellt. Die Schweizerische Post war hier am Zuge. Und es war tatsächlich schwierig, die autonom zu betreiben. Die Schweizerische Post hat die immer mit Operatoren begleitet. Ich bin dann in Santa Monica einem Transportroboter begegnet. Der kam mir komisch vor. Ich bin ihm nachgerannt, wollte ihn fotografieren. Er war viel zu schnell. Und dann habe ich recherchiert und es hat sich herausgestellt, der ist ferngesteuert. Da sitzen Leute zu Hause und steuern diesen Roboter. Und natürlich kann das sich nicht rechnen, wenn das 1:1 ist. Das heißt, ich vermute, dort sitzen Leute zu Hause und steuern 5 oder 10 Roboter. Das ist auch eine komische Entwicklung.
Die Frage ist natürlich umgekehrt, beispielsweise bei den digitalen oder robotischen Kellnern, ob wir das wollen, ob wir das brauchen. Das läuft jetzt hier, glaube ich, bei den Themen immer so mit, die wir ansprechen. Vielleicht als Gegenbewegung zu dem Trend des Zögerns, den Sie beschreiben, Frau Müller. Es ist ja seit dem Hype um ChatGPT fast ein Wettrennen auch entbrannt. Niemand will mit der KI zu spät dran sein. Führt dieser Konkurrenzdruck auch dazu, dass sie übereilt eingeführt wird? Hat das eine irgendwie unselige Eigendynamik, Frau Lenzen?
Was die Chatbots angeht, vielleicht schon. Man sieht ja immer mal wieder, dass unterschiedliche Bots zum Teil besser werden durch Weiterentwicklung, zum Teil aber auch mal wieder schlechter werden, weil da in den Trainingsdaten Probleme da waren oder in anderen Bereichen. Also ich denke schon, dass man hinschauen muss, wo man was einsetzt, für welche Zwecke man was entwickelt. Aber das ist vielleicht auch eine Frage, die diese Systeme dann an die Gesellschaft zurückspiegeln. Wie sind eigentlich genau eure Abläufe? In welchen Bereichen möchten wir Wert darauf legen, dass man mit Menschen zu tun hat? In welchen Bereichen würden wir sagen, es ist okay, mit Robotern zu tun zu haben? Sei es Arbeitskräfte, die anderweitig nicht verfügbar sind, dann eben von Robotern ersetzt werden. Sei es, dass es auch Unterhaltungswert hat, dass man es einfach gerne macht, dass man die Systeme niedlich findet oder spektakulär findet. Und ja, dass man einfach als Gesellschaft auch nochmal überlegt, wo sind welche Systeme jetzt wirklich wichtig und was macht auch den Unterschied aus in der Kommunikation von Mensch und Maschine, im Umgang von Mensch und Maschine. Wir hatten ja das Thema der Therapien. Wo können dann vielleicht solche Bots den ersten Schritt machen und ab wann ist es dann wirklich wichtig, mit Menschen zu tun zu haben, genauso im Bildungsbereich. Auch da wird ja diskutiert, man könnte Systeme haben, die dann individuell auf die unterschiedlichen Schülerinnen und Schüler eingehen können. Auf der anderen Seite ist ja diese Vorstellung, dass junge Menschen vor allem mit dem Computer vor sich hin alleine lernen, auch ein bisschen erschreckend, weil Lernen ja auch immer eine sehr stark soziale Interaktion ist. Man lernt eben auch ganz viel, wie man mit anderen Menschen umgeht in der Schule, im Sozialverband. Und ich glaube, da weisen uns die Systeme, auch die Auswahl, die wir jetzt haben, wo wir welche Systeme vielleicht einsetzen möchten, nochmal darauf hin, genauer hinzuschauen, was ist uns jetzt eigentlich wichtig und wo möchte man welche Systeme haben und aus welchen Gründen.
Algorithmus und Alltag. Wie wird KI die Welt verändern? Das ist das Thema heute im SWR Kulturforum. Es diskutieren der Technikphilosoph Professor Oliver Bendel, die Wissenschaftsjournalistin und Buchautorin Manuela Lenzen und Lena-Sophie Müller, Digitalexpertin von der Initiative D21. Die künstliche Intelligenz wird so viele gesellschaftliche und Lebensbereiche verändern, dass wir unmöglich alle in dieser Sendung ansprechen können. Wir hatten jetzt schon Medizin und Psychologie, Schule und Bildung, Mobilität. Es geht natürlich auch bei sozialen Beziehungen, Kunst und Kreativität, Medien, Presse. Wovon sollten wir auf jeden Fall noch sprechen? Was treibt die Runde hier um?
Die Forschung. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Bereich, der gerne so ein bisschen weniger beleuchtet wird. Und wenn ich mit Forscherinnen und Forschern spreche, sagen die mir schon seit vielen Jahren, dass sie ohne KI-Systeme schon lange nicht mehr arbeiten möchten und können. Und das ist ja auch ein Bereich, von dem man sich sehr viel verspricht im Bereich der Entwicklung von künstlicher Intelligenz, dass Forschung schneller funktioniert, dass Forschung in Bereichen, wo große Datenmengen vorliegen, sei es die Biomedizin, sei es die Physik, sei es aber auch die Kunstgeschichte, dass da Forschung schneller wird, dass die Entwicklung von Medikamenten, Impfstoffen, neuen Werkstoffen schneller wird und dass da überhaupt Erkenntnis beschleunigt werden kann, dass es da schneller vorangeht, dass sowas wie individualisierte Therapien, individualisierte Medizin möglich wird. Und auf der anderen Seite bringt es auch viele, sagen wir mal aus philosophischer Perspektive, interessante Fragen mit sich. Wie weit kann man Erkenntnis beschleunigen? Wie gehen wir damit um, wenn diese Systeme Antworten liefern, die vermutlich vertrauenswürdig sind, aber die wir nicht mehr wirklich nachvollziehen können? Also ich glaube, gerade im Bereich der Forschung ist die KI sehr wichtig und es ist auch ein Bereich, in dem man sich am meisten von diesen Entwicklungen verspricht und der nicht immer so ausreichend beleuchtet wird.
Was mich total interessiert, ist Inclusive AI. Ich habe schon ein Beispiel gebracht. Das ist eine App, die wir nicht selber entwickelt haben. Be My Eyes heißt die, die Blinden und Sehbehinderten wieder sozusagen das Sehen ermöglicht. Also ihnen wird die Umgebung beschrieben. Das fanden wir sehr, sehr faszinierend, haben das getestet. Und das ist ein Feld, auf dem wir uns weiter vorwärts bewegen. Wir wollen KI-Systeme und Robotersysteme entwickeln, die Tieren einen Nutzen stiften, machen das in Wirklichkeit seit vielen Jahren. Am Anfang war es eher konzeptionell, dann haben wir tierfreundliche Maschinen entwickelt, bis hin zu Happy Hedgehog. Das war ein igelfreundlicher Mähroboter, was es unbedingt brauchen würde. Und in diesem Feld bewegen wir uns ständig voran. Was wir zuletzt auch gemacht haben, wir haben eine App entwickelt im Projekt Animal Whisperer. Eine für Kühe, eine für Pferde, eine für Hunde. Und man kann die App, sprich die Kamera hier, auf diese Tiere richten und dann wird die Körpersprache analysiert und evaluiert und man bekommt dann Empfehlungen ausgesprochen. Zum Beispiel bin ich als Wanderer vor einer Kuhweide und überlege mir, ob ich dieses Türchen aufmachen soll, um über die Weide zu gehen und mich guckt eine wunderschöne große Kuh an und dann kann ich das erstmal abchecken, ob das gesund ist. Und vielleicht erkennt die App, oh, da sind noch Kälbchen drumherum und so weiter und die Kuh schaut doch etwas unzufrieden und würde dann dazu zu raten, geh bloß nicht drüber. Das ist eine Mutterkuh, die tötet dich.
Wenn wir nochmal in gesellschaftliche Zusammenhänge gehen, Frau Müller, Sie beraten auch die Politik. Mit welchen Fragen sind Sie da aktuell vor allem konfrontiert? Mit wem haben Sie zuletzt gesprochen?
Also zuletzt habe ich über das Thema gerade in der Tat mit dem Digitalminister gestern gesprochen, der dieses Thema aber auch auf dem Schirm hat und auch die politische Relevanz und auch die zeitliche Brisanz sieht. Von daher war das ein sehr, sehr positives Gespräch. Ich spreche allerdings auch oft mit zum Beispiel Vertreterinnen und Vertretern der öffentlichen Verwaltung. Und da ist erstmal sehr interessant, positiv auch, dass dort große Chancen im Themenfeld künstliche Intelligenz für die öffentliche Hand gesehen werden. Und die erste Frage und die erste Thematik ist aber immer, wie funktioniert das mit dem Datenschutz? Dürfen wir das überhaupt einsetzen? Welche Daten dürfen wir dort hineingeben? Und das zeigt an ganz vielen Stellen, dass es sehr, sehr wichtig ist, die Rahmenbedingungen für den Einsatz dieser Systeme frühzeitig zu prüfen und der öffentlichen Hand zum Beispiel frühzeitig eine Sicherheit zu geben. Das sind dann Fragestellungen, wo laufen die Systeme, wo werden die Daten verarbeitet? Und ich bin jetzt auch gerade, muss ich auch einmal ein positives Lob für unsere Runde aussprechen, ganz begeistert, dass wir das hier geschafft haben, auch an ganz vielen Stellen die Chancen in den Mittelpunkt zu stellen, weil ich an ganz vielen Stellen eher immer höre, warum es nicht geht und wieso es schwierig ist und da selber immer dafür plädiere, dass da ganz viele Chancen sind. Das wäre jetzt auch, weil Sie vorhin gefragt haben, was sind Bereiche, die ich noch für relevant halte. Ich glaube, die öffentliche Verwaltung ist ein ganz, ganz wichtiger Einsatzbereich für künstliche Intelligenz, weil die öffentliche Verwaltung vor allem mit Daten arbeitet, einen Fachkräftemangel hat, wie wir vorhin schon besprochen haben, aber vor allem eigentlich dafür da ist, das Leben der Menschen leichter zu machen. Und da bietet künstliche Intelligenz an vielen Stellen so viele Chancen, sei es, dass man teils komplizierte Behörden Deutsch mithilfe von generativer KI zum Beispiel in einfache Sprache überführen könnte und den Menschen damit einen besseren Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen ermöglichen könnte. Die Verwaltung könnte sich intern sehr viel besser noch organisieren. Und da sind so viele Effizienzvorteile, die wir heben können, aber die wir ehrlich gesagt auch heben müssen, weil die Welt außenrum wird diese Dynamik aufgreifen und wird das in die Geschäftsmodelle, in die Unternehmenspraktiken integrieren. Und wenn die öffentliche Hand oder auch öffentliche Institutionen, Regierungsinstitutionen das nicht aufgreifen, dann werden sie da einfach von der Geschwindigkeit nicht hinterherkommen. Und das ist ein wichtiger Bereich aus meiner Sicht noch.
Aber Sie sagen ja auch, es muss reguliert werden. Ende 2023 wurde der AI Act der Europäischen Union ratifiziert, der ja dem Einsatz von KI Grenzen auferlegt oder versucht, größere Risiken auszuschalten. Aber das umzusetzen auf jeweils nationaler Ebene, das dauert natürlich. Kann denn die Gesetzgebung mit der technologischen Entwicklung überhaupt mithalten oder preschen da gerade auch die großen US-Tech-Konzerne einfach davon?
Es ist schwer, wenn wir versuchen, so zu regulieren, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben und starre Gesetzgebung haben. Ich glaube, wir müssen stärker dahin kommen, auch zu sagen, wir führen eine Gesetzgebung ein und dann müssen wir aber schauen, funktioniert sie in der Praxis und hält sie sozusagen einen Digitalcheckpreis. Ich finde den AI Act persönlich trotzdem für wichtig, weil er für uns in Europa einen einheitlichen Rechtsrahmen setzt. Das ist ein bisschen so, wie es auch die Datenschutzgrundverordnung für Europa getan hat und es uns damit auch eine relevante Stellung im Vergleich zu anderen internationalen Playern gibt. Jetzt kann man sagen, ja, der setzt natürlich auch Leitplanken und Grenzen und einige Unternehmensvertreterinnen und Vertreter, mit denen ich spreche, sagen, das hemmt dann auch Innovationen. Und dann sind wir so ein bisschen genau in diesem Abwägungsprozess, dass man sagt, will man da jetzt den Wilden Westen? Oder sagt man, gut, wir müssen schauen, wie wir es in diesem Rahmen auch so hinbekommen, dass es fair abläuft, dass es ja bestimmte Dinge, die uns wichtig sind, wie zum Beispiel der Datenschutz, dass das dann auch gewahrt ist. Das ist jetzt gerade noch so ein bisschen so eine Rüttelphase, wo ich es auch wichtig finde, dass Kritik geäußert wird, sodass man gegebenenfalls Anpassungen vornehmen kann.
Den ganzen Bereich Urheberrecht und auch Kreativität und die Film- und die Musikbranche, ich denke, das lassen wir heute mal ein bisschen beiseite. Aber schauen wir vielleicht noch aufs Internet. Ich meine, wir erleben ja jetzt schon durch Bots und anonym erstellte Inhalte im Netz, dass wir unsicher geworden sind, dass es schwieriger wird, Fakten von Lügen zu unterscheiden, ein echtes Video von einem getricksten. KI wird das immens verstärken. Was werden die Folgen sein und wie kann man dem begegnen?
Ich glaube, dass auch das ist in einer Phase, die sich gerade zurecht rüttelt, wie man damit umgehen wird. Wir sehen natürlich schon heute noch mehr Verwirrung durch ja auch gefakte Pressefotos, die sich zum Teil auch in den großen Portalen derjenigen, die diese Pressefotos dann anbieten, einschleichen. Man erkennt die manchmal noch so ein bisschen durch so einen überirdischen glänzenden Schimmer. Aber natürlich wird es schwerer, sich zu orientieren in der Vielfalt der Dinge, die da jetzt produziert und generiert werden. Das geht ja schon so weit, dass die Trainingsdaten, die diese Systeme ja brauchen, die sie auch immer wieder aktuell brauchen, inzwischen auch wiederum Daten sind, die diese Systeme zum Teil selbst generiert haben. Und das gibt auch ganz unglückliche Schleifen, dass die Systeme tatsächlich schlechter werden, wenn sie losziehen und Trainingsdaten suchen und dabei dann Dinge finden, die sie schon wieder selbst generiert haben. Idealerweise würde man sich erhoffen, in einer Welt, die man sich selber ausmalen kann, dass Menschen sich orientieren dann doch wieder mehr an Qualitätsmedien, wo man weiß, man muss sich da jetzt nicht durch einen Wust von potenziell gefakten Dingen arbeiten, sondern man weiß, da ist eine Redaktion, wo Fachleute sich die Mühe machen, Dinge zu bewerten und Fakes nach Möglichkeit auszusortieren, auch wenn es da natürlich nicht unbedingt eine Garantie gibt. Aber natürlich wissen wir auch, dass die Welt eben nicht so ist, wie man sie sich gerne stricken würde. Und dass gerade die spektakulären Dinge eben auch die meisten Klicks erzeugen und in den sozialen Medien dann auch immer wieder nach oben gespült werden. Also das ist schon ein Bereich, in dem die generative KI die Verwirrung in der Welt erhöhen wird.
Ja, dem kann ich zustimmen. Und wir haben schon 2016 auf die große Gefahr aufmerksam gemacht. Wir haben den Lügenbot oder Leibot entwickelt. Der sah ganz niedlich aus. Also er hatte einen netten Avatar. Wenn er gelogen hat, dann wurde seine Nase zum Beispiel länger oder er bekam rote Bäckchen und so weiter. Das war ein guter alter regelbasierter Chatbot, aber er hat ziemlich raffiniert Unwahrheiten produziert. Also er hatte natürlich keine eigene Absicht, die man fürs Lügen unterstellt, aber die Absicht wurde ihm eingepflanzt von uns. Und er hatte 7 verschiedene Strategien, mit deren Hilfe er Unwahrheiten produziert hat. Das war schon ziemlich beeindruckend. Er war ein vernetztes System. Er war der beste Freund von Yahoo, von Google, von Cleverbot auch, einem anderen Chatbot. Und wir wollten damit zeigen, Vorsicht, man kann solche Maschinen bauen und die verbreiten dann im Internet Unwahrheiten. Und inzwischen ist kein Halten mehr. Man kann natürlich Millionen solcher Bots loslassen. Ich habe neulich meine Klasse gefragt, 30 waren etwa da, wer noch ein Abonnement hat, Zeitung oder Zeitschrift, und es hat sich ein einziger gemeldet. Ein einziger, der hatte ein Digital-Abo von irgendeiner Zeitung. Das war's. Also meine Studierenden informieren sich vor allem im Internet über soziale Medien. Darin sehe ich auch eine Gefahr.
Mein Blick auf diese Entwicklung ist, dass wir erstmal annehmen müssen, dass dort Dinge möglich werden, die vorher nicht möglich waren. Und jeder, der sich zum Beispiel mit Videogenerierung und den neuen Modellen VO3 etc. von Google zum Beispiel auseinandergesetzt hat, man merkt einfach, dass man dort Ergebnisse erhält, die wirklich sehr, sehr nah an der Realität sind und man nicht mehr gut unterscheiden kann. Und ich glaube, dass man da vielleicht so über 4 Kategorien nachdenken kann, einfach um sich bewusst zu machen, was da alles passiert. Und das eine ist auch erstmal ganz positiv betrachtet, dass wir ganz viele neue kreative Anwendungsfälle sehen können. Also es gibt beispielsweise auch gerade einen Trend in den sozialen Medien, wo die Menschen diese neue Technologie nutzen, um bestimmte Geschichten aus der Bibel sozusagen nacherzählen zu lassen und visualisieren zu lassen. Kann man jetzt alles davon halten, was man möchte, aber es bietet ja erstmal einen anderen Zugang wieder auch zu bestimmten Werken, die auch unsere Gesellschaft immer geprägt haben. Und ein zweiter Punkt ist, dass auch da eine kommerzielle Anwendung drin liegen kann. Also man könnte jetzt auch überlegen, dass es zum Beispiel für kleine mittelständische Unternehmen, die bisher einfach gar nicht die Budgets hatten, Werbung für ihre Produkte zu schalten, die jetzt grundsätzlich aber mithilfe solcher Technologien sich ein Feld erschließen können, was ihnen vorher nicht zugänglich war. Dann haben wir den Bereich, den Sie angesprochen haben, Herr Lechler, der ganze Bereich Deepfakes, wo wir einfach Missinformationen, Desinformationen haben, die verbreitet werden, was schwierig ist und wo eine Gesellschaft, glaube ich, aber nicht vor geschützt werden kann, in dem Sinne, dass man es verhindern kann. Das wird passieren, sondern wir müssen sehr viel stärker darin investieren, wie wir es schaffen können, dass eine Gesellschaft resilient gegenüber diesen Entwicklungen ist, dass sie kritisch sind, dass sie Informationen hinterfragen, dass sie sozusagen nicht einfach nur konsumieren, sondern medienkompetent, hat man früher gesagt, mit Informationen umgehen und diese einordnen. Und der vierte Bereich, und der ist, glaube ich, mit einer, mit dem wir uns noch viel zu wenig beschäftigen, ist, dass wir eine Schwierigkeit damit haben werden, was denn Wahrheit ist. Also Wahrheit war für uns in der Vergangenheit, gab irgendwo ein Video von einem Überfall und dann hat man gesagt, okay, das ist doch die Wahrheit, wir sehen es ja. Und selbst wenn diese Videos in Zukunft vielleicht noch wahr sind oder noch echt sind, wird erodieren, ob die Menschen es als wahr wahrnehmen, weil jeder jetzt sagen kann, es ist ja KI generiert. Das heißt, wir müssen uns mit dieser Gesamtentwicklung auseinandersetzen, und zwar gar nicht aus einer technologischen Sicht, sondern wie wir als Gesellschaft, als Institutionen, wenn ich jetzt an Gerichtsverfahren und Co. denke, wie wir mit diesen Medien umgehen. Und ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass wir sie nicht verhindern können. Und deswegen müssen wir lernen, in dieser Welt zu leben und neue Vertrauensanker für uns finden und entwickeln.
Lassen Sie uns ganz zum Schluss jetzt nochmal über die Angst reden, die ja doch viele haben, wenn man das Gefühl hat, die KI rollt auf uns zu und man hat nicht wirklich im Griff, wo sie überall sich einmischen wird oder implementiert werden wird und wie sehr man das kontrollieren kann. Wie sollen wir denn hilfreicherweise draufschauen? Also ich sah gestern ein Interview mit Geoffrey Hinton, dem Informatiker und Pionier in Sachen neuronale Netze und KI, der ja auch den Physiknobelpreis letztes Jahr bekommen hat dafür. Der sagt, künstliche Intelligenz sei ein bisschen wie ein Tigerbaby, das wir total süß finden, aber das halt zum Tiger heranwachsen wird. Und dass er eigentlich nur deswegen nicht verzweifle, weil es ihm selber schwerfällt zu glauben oder auch emotional zu verstehen, dass wir an einem so dramatischen Wendepunkt der Geschichte stehen, an dem sich in kurzer Zeit alles ändern wird oder könnte. Wie gucken Sie da drauf?
Wobei ich wirklich betonen will, es sind und bleiben Simulationsmaschinen. Ich glaube eben nicht, dass wir diesen Punkt des Erwachens haben werden. Ich glaube nicht an erwachende Maschinen. Ich wüsste nicht, warum sie das tun könnten. Also damit meine ich, dass sie tatsächlich empfinden könnten, dass sie leiden könnten, dass sie Glück empfinden könnten, dass sie Bewusstsein haben. Daran glaube ich überhaupt nicht und schon gar nicht mit Sprachmodellen. Also ich sehe einen tiefen Graben sogar zwischen, sagen wir, KI-Systemen und einer Muschel. Die Muschel ist gerade mein Lieblingsbeispiel. Es gibt ganz unterschiedliche Muscheln. Es gibt Miesmuscheln, es gibt Jakobsmuscheln. Schon zwischen denen sind große Unterschiede. Es liegt daran, dass die Jakobsmuschel ein Augentier ist. Deshalb hat sie ein Gehirn und hat doch erstaunliche Fähigkeiten. Und Computer oder KI-Systeme sind weit davon entfernt, das zu können, auf diesem Feld, betone ich, was eine Jakobsmuschel kann. Es ist ein tiefer Graben dazwischen und ich bin als Technikphilosoph unbedingt daran interessiert, diesen tiefen Graben nicht vorschnell zuzuschütten. Zum Beispiel was Rechte angeht. Ich bin ein entschiedener Gegner von Rechten für Roboter. Wir brauchen erstmal Rechte für Tiere, die wir ja auch definiert haben, die wir aber auch durchsetzen müssten. Und das macht mir etwas zu schaffen, dass plötzlich den KI-Systemen so viel zugesprochen wird und zugetraut wird. Dinge, die wir erstmal bei den Tieren anschauen müssten und klären müssten.
Dem würde ich auch unbedingt zustimmen, gerade was das Zutrauen angeht. Es scheint mir in vielen Bereichen so zu sein, dass die Probleme nicht darin liegen, dass wir es mit Superintelligenzen zu tun haben, die uns ausboten, sondern dass wir Systeme, die noch nicht gut genug sind, mit Problemen konfrontieren, die sie nicht lösen können und uns dann wundern, dass die Ergebnisse nicht so sind, wie wir sie erwartet haben. Also das Problem ist vielleicht eher, dass wir diesen Systemen zu viel zutrauen als zu wenig. Vielleicht ist es wirklich dieses Grundlegende, dass der Mensch sich kaum zurückhalten kann, Systeme, mit denen er sprechen kann, also in Anführungsstrichen, mit denen er chatten kann, auch mit Robotern, die dann mit niedlichen runden Augen durch die Gegend fahren, diesen Systemen eine menschliche Psychologie überzustülpen. Das machen wir, wir sprechen mit Autos und schimpfen mit Geldautomaten oder mit Computern, die nicht funktionieren. Und wir sprechen mit unseren Haustieren. Und natürlich ist es sehr schwer, wenn man mit Robotern etwa zu tun hat, die auf menschenähnlich getrimmt sind, aber auch eben mit Chatbots, die keinen Körper haben, aber mit denen man sich unterhalten kann, sich zurückzuhalten und sich immer wieder klarzumachen, da ist niemand. Das ist eine Projektion. Deshalb fände ich eigentlich den Begriff des Werkzeugs nach wie vor sehr wichtig. Es sind Werkzeuge, mit denen wir zu tun haben. Es sind keine künstlichen Kollegen. Es ist kein Gegenüber, sondern es sind tatsächlich Werkzeuge, mächtige Werkzeuge. Und wir müssen jetzt lernen, mit diesen umzugehen und sie sinnvoll einzusetzen. Aber man sollte sie eben nicht zu schnell auf die Seite der Lebewesen und der Menschen herüberziehen wollen.
Frau Müller.
Wenn es um das Thema Angst geht, ist es, glaube ich, hilfreich, verschiedene Bereiche zu unterscheiden. Das eine ist, was diese Systeme überhaupt können und was da eventuell in den Tiefen der Implementierungen möglich wird, ist, denke ich, eins, was sehr wichtig ist, dass wissenschaftlich damit auseinandersetzt, das beobachtet. Und der andere Bereich ist aber sozusagen diese gesellschaftliche Angst, die oft genannt wird, die an vielen Stellen kann man sie auch historisch erklären, weil es oft so ist, dass neue Technologien eine Sorge bei den Menschen hervorgerufen haben, weil sie eine Veränderung mit sich bringen, die man vielleicht an der Stelle noch nicht so einordnen konnte. Und hier ist, glaube ich, wichtig, dass man eher ein bisschen eine Flucht nach vorne macht und sagt, wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, sich Fähigkeiten anzueignen, um das Gefühl, selbstwirksam zu haben, diese Systeme auch zu beherrschen und sie nutzen zu können zu ihrem eigenen Vorteil. Das heißt, dass man heutzutage eigentlich lernen muss, wie man vernünftig promptet, um das System dazu zu bekommen, zu tun, was man gerne möchte. Und wir müssen eine gesellschaftliche Debatte darüber führen, in welchen Bereichen man diese Systeme einsetzen möchte, in welchen man vielleicht noch Fragestellungen hat und wo man sich vielleicht fragt, möchte man das in diesen Bereichen nicht. Und vor allem müssen wir uns fragen, wie denn eine gute Welt aussehen soll, in der wir mit diesen Systemen, seien das dann physische Systeme über Roboter oder virtuelle Systeme über Chatbots oder Agenten, wie wir das gestalten wollen. Und dafür brauchen wir die Debatte. Dafür ist so eine Sendung wie heute auch hilfreich und wichtig für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und dann können wir nämlich Ängsten vorbeugen, weil die Menschen geschafft haben, Erfahrungen zu schaffen und sich Fähigkeiten angeeignet haben.
Algorithmus und Alltag. Wie wird KI die Welt verändern? Das war unser Thema heute im SWR Kulturforum. Es diskutierten Professor Oliver Bendel, Technikphilosoph und Wirtschaftsinformatiker an der Fachhochschule Nordwestschweiz, die Wissenschaftsjournalistin Dr. Manuela Lenzen und Lena-Sophie Müller, Digitalexpertin von der Berliner Initiative D21. Ganz herzlichen Dank an diese Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.